ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Meistens bringen wir dieses Geräusch mehrerer schnell drehender Propeller eines Multikopters in Verbindung mit Drohnen. Doch das ist nur eine Form ganz unterschiedlicher Drohnentypen. Trotz zum Teil gewaltiger Unterschiede haben alle Drohnen zwei Gemeinsamkeiten. Sie sind unbemannt und sie unterliegen den gleichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten wie alle anderen Flugkörper, sagt Gordon Strickert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Wir sprechen bei den Drohnen gerne von unbemannten Luftfahrzeugen. Der Hauptunterschied ist die Besatzung. Man sagt im englischsprachigen Uncrewed Vehicle. Das heißt, es ist einfach keine Mannschaft an Bord.
Dabei ist die Abgrenzung, was eine Drohne ist und was nicht, nicht ganz trennscharf. Ist beispielsweise eine unbemannte Rakete oder ein Wetterballon auch eine Drohne? Oder ein Modellflugzeug? Die Frage scheint berechtigt, denn immerhin waren es ehemals bemannte Flugzeuge, denen die Drohne ihren Namen verdankt, erklärt Robert Kluge, Kurator für moderne Luftfahrt im Deutschen Museum in München.
Die ersten Drohnen entstanden in den 20er Jahren. Das waren normale Doppeldecker, die einfach durch eine Funkfernsteuerung bedient worden sind, um eben als Zieldarstellungsobjekte zu fliegen. Aus dieser Zeit stammt der Name Drohne an sich, denn die ersten waren die Konstruktion der Firma de Havilland. Die hatten ein Doppeldeckerflugzeug, das Queen Bee hieß, also Königsbiene, und das war die bemannte Version. Und die unbemannte wurde dann einfach als Konsequenz Drohne genannt, also als Drone. Und da kam der Begriff in den 20er, frühen 30er Jahren auf.
Ursprünglich wurde der Begriff Drohne auch nur auf Luftfahrzeuge angewandt. Inzwischen erweitert sich der Begriff, vor allem im militärischen Bereich, auch auf unbemannte Fahrzeuge am Boden und im Wasser. Weil das aber bislang noch ein Randbereich ist, soll der Schwerpunkt hier weiter auf den fliegenden Drohnen liegen. Sie eröffnen der Luftfahrt grundsätzlich andere Möglichkeiten, mit vielen Vorteilen einerseits und einigen Nachteilen andererseits.
Jedes Flugzeug, wie auch jede Drohne, ist in irgendeiner Form ein Kompromiss. Das heißt, ich habe eine bestimmte Anwendung, die ich umsetzen möchte, und ich habe bestimmte technische Möglichkeiten.
Ein Vorteil der Drohne: Die Konstrukteure können sich vielmehr auf den Zweck konzentrieren, den die Drohne erfüllen soll. Gordon Strickert.
Wenn ich einen Zweck im Hinterkopf habe, dann kann ich im Prinzip eine passgenaue Drohne für diesen Zweck zuschneiden. Beispielsweise, um eine bestimmte Nutzlast zu tragen, eine bestimmte Transportmission zu erledigen oder halt auch eine bestimmte Fluggeschwindigkeit zu erreichen oder in einem bestimmten Szenario zu fliegen. Und dann kann ich im Prinzip mir Designkriterien zurechtlegen und kann mir maßgeschneidert ein Luftfahrzeug bauen, wo ich bestimmte Limitationen halt nicht habe, die ich bei bemannten Luftfahrzeugen hätte. Deswegen, ich bin viel freier in der Designentscheidung.
Beispielsweise gibt es bei der Drohne kaum eine Beschränkung bei der Miniaturisierung, also dass sie fast beliebig klein werden kann.
Bei bemannten Luftfahrzeugen braucht man halt mindestens einen 80 Kilo oder 75 Kilo Menschen, für den man einen Sitz und Eingabemöglichkeiten für die Steuerung spendieren muss. Bei einer Drohne reicht für den gleichen Zweck ein 50 Gramm Autopilot, sodass ich beliebig weit miniaturisieren kann. Das heißt, wir haben sehr fähige, unbemannte Luftfahrzeuge, die halt einfach nur 250 Gramm wiegen. Und diese Miniaturisierung ist natürlich bei bemannten Luftfahrzeugen nicht möglich.
Zudem können bei Drohnen Produktionsverfahren wie zum Beispiel 3D-Druck eingesetzt werden. Das ist bei bemannten Flugzeugen aus Sicherheitsgründen und weil diese meist viel größer sind, schwer oder gar nicht möglich. Weiterer Vorteil: Ohne Besatzung kann eine Drohne viel länger fliegen. Robert Kluge vom Deutschen Museum.
Der Vorteil der Drohne ist, dass sie keine Menschen an Bord haben, die physiologische Anforderungen haben, auf Toilette müssen, die schlafen müssen, sich abwechseln müssen. Das haben sie bei der Drohne nicht. Sie können also entsprechend mehr Kraftstoff zuladen und dadurch länger in der Luft sein. Denkt man an die Drohnen, die im Afghanistan-Krieg eingesetzt worden sind, das heißt, wo also Al-Qaida-Terroristen gefunden werden sollten. Da wurden eben stundenlang Schleifen geflogen am Himmel von unbemannten Flugsystemen, Drohnen. Also das ist was, wo ich wirklich darauf angewiesen bin, dass das Fluggerät lange Ausdauer hat, die ich möglicherweise mit einer Crew gar nicht hätte. Also so eine Drohne kann 2, 3, 4, 5 Tage bis zu möglicherweise wochenlang, je nachdem, was es für ein Antriebssystem hat, in der Luft bleiben.
Weitere Vorteile sind Eigenschaften wie Wendigkeit in der Luft oder der Einsatz in besonders gefährlicher Umgebung. Gordon Strickert.
Andere Aspekte betreffen sowas wie Lastvielfache, dass man bestimmte Manöver mit bemannten Luftfahrzeugen nicht fliegen kann, weil sonst der Pilot in Ohnmacht fallen würde oder ihm Bewegungsübelkeit erleiden würde, sodass er das im Prinzip nicht dauerhaft ertragen würde. Und das ist auch ein grundlegendes Kriterium, wenn man unbemannte Luftfahrzeuge benutzen möchte, nämlich wenn die Missionen dangerous, dirty oder dull sind, gefährlich, schmutzig, stumpfsinnig. Das heißt, man möchte eigentlich ein gut funktionierendes Luftfahrzeug haben, dafür braucht man Piloten, aber der Pilot kann aus irgendwelchen Gründen diese Mission nicht erfüllen, weil es eben für ihn unkomfortabel wäre. Und dann nimmt man ein unbemanntes Luftfahrzeug.
All das befähigt Drohnen, viele ganz unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen und die Konstrukteure, das Drohnendesign speziell auf diese Aufgaben zuzuschneiden. Allerdings gebunden an die physikalischen Gesetze des Fliegens. Daraus ergeben sich im Prinzip zwei Grundformen. Der Starrflügler, der in Form und Steuerung einem konventionellen Flugzeug gleicht, und der Multikopter, der mehrere feststehende Propeller nutzt. Gordon Strickert.
Um ein Luftfahrzeug im Allgemeinen und eine Drohne im Speziellen zu bauen, brauchen wir immer einmal eine auftriebsgebende Einrichtung, also entweder einen Starrflügel oder einen Drehflügel. Wir brauchen immer eine Art Antrieb, das heißt, das kann ein Propeller sein, eine Turbine, ein Turboprop oder ein Rotor. Und wir brauchen natürlich auch immer für jedes unbemannte Luftfahrzeug eine primäre Energiequelle. Also Akku, viele Multikopter sind nur möglich, weil sie elektrisch angetrieben und gesteuert werden können. Oder halt, wenn man größere Reichweiten braucht oder größere Flugzeiten, dann muss man halt auf Verbrennungskraftmaschinen oder Turbinen oder Kolbenmotoren ausweichen.
Ein weiterer fester Bestandteil jeder Drohne ist die Steuerung. Das war zumindest zu Beginn der Entwicklung einer der Nachteile. Drohnen müssen mangels Besatzung ferngesteuert werden. Gelöst wurde und wird das Problem bis heute in vielen Fällen durch eine Funkfernsteuerung. Robert Kluge.
Funkfernsteuerungen, die dann später auch in den 50er, 60er, 70er Jahren im Modellflug eingesetzt worden sind. Also im Grunde genommen können Sie theoretisch jedes Modellflugzeug auch als Drohne bezeichnen. Es ist aber jetzt ein bisschen irreführend, weil es einfach Modellsport ist. Während im militärischen Bereich, und es war tatsächlich ausschließlich der militärische Bereich, eben die Zieldarstellung eine Rolle gespielt hat, wo Sie eben entweder eine Flak-Besatzung ausbilden wollten, die auf ein Luftziel schießt oder eben Luft-Luft vom Flugzeug zu einem Flugzeug oder in den 60er Jahren dann einfach ausgemusterte Jet-Kampfflugzeuge, die ferngesteuert worden sind, was auch heute noch passiert, die einfach dann nicht mehr als Kampfflugzeuge benutzt werden und dann einfach abgeschossen werden als Ziel. Das ist bis heute im Einsatz.
Mit dem Boom der Computertechnologie in den 80er Jahren wurden technische Bauteile dann immer kleiner und zugleich leistungsfähiger. Das machte zum einen die Drohnen leistungsfähiger, schuf aber vor allem die Grundlage für neue Einsatzgebiete.
Nicht nur die Technik der Drohnen wurde miniaturisiert, sondern auch die Technik der Anwendung. Das heißt, wenn Sie jetzt an optische Systeme denken, kleinere Kameras, die von kleineren Plattformen getragen werden können, wie dann eben es in den 90er Jahren so einen Boom gegeben hat, wenn man an die Filmindustrie denkt und die Ästhetik des Filmemachens, dass eben plötzlich dann Luftaufnahmen möglich waren aus niedriger Höhe, was alles aus dem Flugzeug oder aus dem Hubschrauber nicht so einfach ist.
Die Fortschritte in der Computertechnologie und die Möglichkeiten, immer bessere und leistungsfähigere Drohnen zu bauen, verliefen und verlaufen parallel. Sehr augenfällig ist das bei der Entwicklung des Smartphones in den Nullerjahren dieses Jahrhunderts. Handys sind im Prinzip kleine Computer, die mit immer leistungsfähigeren Chips und langlebigeren Akkus ausgestattet wurden. In das Smartphone werden günstige Lagesensoren und immer bessere Kameras eingebaut. All das hilft bei der Entwicklung von Multikopterdrohnen, die durch günstige Bauteile auch immer günstiger werden. Denn die Funktionsweise einer Multikopterdrohne ist kompliziert und verlangt einiges an technischer Steuerung, um sie stabil in der Luft zu halten. Das liegt daran, dass sie durch mehrere feststehende Propeller gesteuert wird. Das exakte Zusammenspiel dieser Propeller regelt den Flug. Dazu braucht man bestimmte, anfangs sehr teure elektronische Bauteile. Erst als diese günstiger werden, können auch Multikopterdrohnen viel günstiger hergestellt werden. Gordon Strickert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Bei den Multikoptern wird nur gesteuert durch eine Drehzahländerung. Da kippen die Motoren kein bisschen, sondern da wird im Prinzip gezielt eine Asymmetrie im Auftrieb hergestellt, indem meinetwegen zwei Rotoren, die nebeneinander sind, ihre Drehzahl erhöhen und dadurch kippt dann das ganze Luftfahrzeug in die entgegengesetzte Richtung. Und wenn man gegenüberliegende Rotoren in ihrer Drehzahl ändert, dann fängt das Gerät an, sich zu drehen. Und das ist auch gerade der Charme von Multicoptern, dass man wirklich nur mit 3 bis 4 feststehenden Motoren ohne weitere Mechanik den Flug beschleunigen und in bestimmte Richtungen steuern kann.
Dazu sind Steuerungskomponenten nötig, die erst mit der Massenfertigung von Smartphones sehr günstig geworden sind.
Den massiven Preisverfall von diesen sogenannten Inertial Measurement Units, also Beschleunigungs- und Drehratensensoren, mit Einführung der Consumertechnik der Smartphones kann man überhaupt nicht bestreiten. Früher waren das mechanische Kreisel oder es waren sogenannte Laserkreisel. Das waren beides sehr aufwendige Sensoren. Und wenn man heute noch eine professionelle IMU kaufen möchte, IMU, dann ist man halt auch eher im Bereich, was weiß ich, 10.000 Euro, während man heute so eine Drohnensteuerung, die ausreichend genau ist für eine Drohnensteuerung, kriegt man für 250 Euro.
Neben der internen Steuerung hat die Miniaturisierung auch die externe Steuerung der Drohne verbessert und viel variabler gemacht. So können Drohnen heute neben einer Funkfernsteuerung zum Beispiel auch durch vorher festgelegte GPS-Punkte gesteuert werden. Aber auch die Funkfernsteuerung wurde verbessert. Mittels einer eingebauten Kamera, die das Bild aus der Drohne auf ein Smartphone oder eine VR-Brille überträgt, nimmt der Drohnenpilot praktisch in einem virtuellen Cockpit in der Drohne Platz. So sind Drohnen in den vergangenen 10, 15 Jahren nicht nur sehr viel preiswerter, sondern zugleich auch viel leistungsfähiger geworden, erklärt Christa Maria Läbe vom Drohnenhersteller Quantum Systems. Das weltweit operierende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Gilching bei München.
Sie können länger fliegen. Sie haben mithilfe von künstlicher Intelligenz und höherer Rechenleistung, zum Beispiel mit verschiedenen Chips, die es früher in der Form überhaupt nicht gegeben hat, können sie autonomer fliegen, können weitere Distanzen fliegen, können in extremeren Umgebungen fliegen und haben damit natürlich einen viel höheren Nutzen für den Endnutzer.
Drohnen sind inzwischen mit den unterschiedlichsten Aufgaben betraut, militärische wie zivile. Drohnen kundschaften Getreidefelder vor der Ernte nach versteckten Rehkitzen genauso aus wie feindliche Stellungen an der Front. Sie transportieren Pakete auf abgelegene Gebirgsalmen und Munition in Unterstände. Sie erstellen in strukturschwachen Gebieten vorübergehend Telefon- und Internetnetze. Aber man kann mit ihnen auch tagelang Terroristen aus mehreren Kilometern Entfernung beobachten. Sie dienen als Renn- und Sportgeräte, fliegen durch Kinderzimmer oder durch Windparks, wo sie Windräder auf Beschädigungen kontrollieren. In der Militärtechnik hat die Weiterentwicklung von Drohnen inzwischen eine unglaubliche Halbwertszeit von wenigen Wochen, bis die Drohnen veraltet sind.
Es gibt stetige Weiterentwicklungen. Und wenn wir jetzt beispielsweise sagen würden, 2 Monate machen wir jetzt gar nichts an unseren Produkten, dann würden die Produkte vielleicht schon obsolet werden oder reihenweise untauglich werden für den Einsatz. Das heißt, man muss eigentlich immer die Augen haben auf den realen Einsatz und schauen, was funktioniert, was muss man nachbessern. Und da kann man eben nicht nachlassen.
Weiterentwicklung bezieht sich dabei nicht nur auf die Drohne an sich, sondern auch auf die Sicherheit der Verbindung zum Drohnenpiloten, der die Drohne ferngelenkt steuert. Militärische Gegner versuchen, diese Verbindung bei feindlichen Drohnen zu stören, zum Beispiel durch Jamming.
Jamming bedeutet, dass man die Frequenzen der Drohne stört, das heißt, dass sie die Verbindung zum GPS verliert und somit auch die Orientierung. Dadurch, dass wir aber künstliche Intelligenz nutzen und die Routen der Drohne zu einem bestimmten Punkt schon vorprogrammiert sind, kann sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wieder zurückfinden, auch wenn sie die Verbindung zum Endnutzer, wie zum Beispiel in dem Fall in der Ukraine, den Soldaten verloren hat.
Auch um die anfällige Verbindung zur Drohne sicherer zu machen, setzte hier zuerst die russische Seite, dann auch die ukrainische, auf eine Direktverbindung mittels eines sehr dünnen Glasfaserkabels, das die Drohne mit dem Piloten verbindet. Dadurch waren Störmanöver durch Jamming praktisch ausgeschlossen. Robert Kluge.
Das heißt, die ziehen ein Glasfaserkabel hinter sich her, teilweise über Kilometer, und können direkt gesteuert werden, ohne dass sie gestört werden können. Sie können so eine Kabelverbindung nicht stören. Und wenn man sich dann die Bilder von der Front anguckt und die Drohnen dann doch tatsächlich abgeschossen werden, weil sie eben optisch wahrgenommen worden sind, dann ist der ganze Drahtfaden hinten dann irgendwo über dem Wald und liegt dann da wie Lametta über dem Weihnachtsbaum. Also das sind tatsächlich Entwicklungen, die technologisch eher zurückgehen, aber eben ihre Wirkung entfalten aufgrund der Tatsache, dass die Störmöglichkeit eliminiert wird. Glasfaserkabel sind sehr leicht, das ist also kein Kupferkabel und kann also entsprechend dann auch über mehrere Kilometer ausgerollt werden.
Drohnen, da sind sich Experten einig, werden künftig in immer noch mehr Bereichen neue Aufgaben übernehmen. In der zivilen Nutzung gibt es Ideen und Pläne, intelligente Drohnen einzusetzen, zum Beispiel bei der Polizei oder dem Katastrophenschutz. Christa Maria Läbe.
Zum Beispiel, wenn ein Unfall passiert, dass man schon mal die Drohne vorausschicken kann und die Drohne sammelt dann schon, okay, was ist hier passiert, wie viel Einsatzkräfte braucht man, was wird hier benötigt, wie ernst ist die Lage. Und das dann in Echtzeit zurückfunken kann und sagen kann, hey, das und das wird hier gebraucht. Ich glaube, das ist so natürlich jetzt noch Zukunftsmusik, aber das könnte ich mir in der Zukunft gut vorstellen. Und bei der Feuerwehr könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass bei Naturkatastrophen Drohnen eine stärkere Rolle spielen können. Also wenn wir Überschwemmungen haben oder Wildbrände, dass da Drohnen eingesetzt werden können, um ein Lagebild zu machen, ohne dass man Menschenleben gefährdet.
Treiber der Entwicklung ist derzeit aber ganz klar die militärische Nutzung. So gibt es Überlegungen, Drohnen so zu bauen, dass sie verletzte Soldaten von vorderster Front bergen können. Robert Kluge.
Also da können Sie sich durchaus vorstellen, dass ein Quadrocopter, also eine Drohne mit 4 Rotoren, so groß dimensioniert ist, dass sie einen Menschen transportieren kann, der dann vor Ort auf einer Trage reingeschoben wird und dann autonom oder gesteuert die Drohne den Verletzten aus dem Wirkbereich des Gegners rausbringen kann.
Durch sinkende Preise und Massenproduktion von Drohnen werden künftig wohl auch immer mehr Drohnenschwärme eingesetzt, die allein durch ihre Zahl die gegnerische Luftabwehr überfordern sollen. Zugleich wird der Schwarm auch immer intelligenter werden. Christa Maria Läbe.
Wenn wir über intelligente Drohnenschwärme sprechen, dann geht es darum, dass die Drohnen untereinander miteinander kommunizieren können. Damit es keine Kollisionen gibt, damit die miteinander kommunizierend ihre Mission ausführen. Und hier haben wir schon erste Tests auch durchgeführt und arbeiten daran. Und wir wollen nicht nur, dass unsere Luftaufklärungsdrohnen miteinander kommunizieren, sondern dass sie auch über Software die Möglichkeit haben, mit Bodenrobotern, also mit Bodendrohnen oder mit anderen verschiedenen Formen von unbemannten Systemen und anderen auch bemannten Systemen vielleicht kommunizieren zu können. Und das ist diese Interoperabilität, wo man hin möchte. Also nicht nur die reinen Drohnenschwärme in der Luft, sondern interoperable Verteidigungssysteme, die dann schnell helfen, ein besseres Lagebild zu erschaffen und schneller Entscheidungen zu fällen.
In der EU gibt es seit 2024 Vorschriften, wer welche Drohne wann und wo fliegen lassen darf. Dazu wurden zum einen die Drohnen vor allem nach Größe und Gewicht in verschiedene Klassen eingeteilt und zum anderen auch unterschiedliche Führerscheinklassen für den Einsatz von Drohnen eingeführt. Ein Aspekt wurde aber lange Zeit vernachlässigt: die physische Abwehr von und der Schutz vor Drohnen. Robert Kluge.
Drohnenabwehr ist ein Feld, das lange nicht beackert worden ist. Also es wird jetzt erst durch die Verbreitung der Drohnen so richtig interessant und man wird durch den Gesetzgeber erstmal darauf aufmerksam, dass wir da massive Lücken haben. Drohnensichtungen haben sich massiv verstärkt und ich bin jetzt nicht ganz so fit, was die Möglichkeiten unserer Bundespolizei betrifft, aber ich denke, die stehen da auch noch ganz am Anfang, was den Schutz zum Beispiel von kritischer Infrastruktur wie Flughäfen vor Drohnen betrifft.
Derzeit versuchen Behörden, aber auch Drohnenhersteller wie die Münchner Firma Titan Technologies oder auch Quantum Systems, mögliche Gefahren durch Drohnenflüge zu bannen. Die Bundeswehr hat dazu in Erding bei München ein eigenes Versuchslabor eingerichtet, in dem auch Abfangdrohnen erforscht und erprobt werden. Christa Maria Läbe von Quantum Systems schildert, wie das aussehen könnte.
Wir entwickeln derzeit eine Abfangdrohne, eine Antidrohnendrohne, wie ich sie auch manchmal nenne. Und dieses System ist dazu gedacht, feindliche Drohnen aus der Luft zu holen. Und was meine ich damit? Das bedeutet in dem Fall, dass man feindliche Drohnen entdeckt. Das kann man ja auf unterschiedliche Weise tun. Also entweder ein Mensch sieht die, ein Radar erkennt die, unsere Aufklärungsdrohnen sehen die. Auf jeden Fall, es fällt eine feindliche Drohne auf. Und dann kann unsere Abfangdrohne aufsteigen. Wir haben Raketenantrieb, das heißt, die ist innerhalb weniger Sekunden auf 4 bis 5 Kilometer Höhe. Und diese kann dann nochmal genau sehen, was ist das für ein Objekt Ist es ein feindliches Objekt, kann sie mit hoher Geschwindigkeit in dieses feindliche Flugobjekt reinfliegen und dann mit einem kinetischen Aufprall dieses unschädlich machen, aus der Luft holen. Es ist wie eine Kamikaze-Drohne, die wird dabei auch selber zerstört. Das heißt, die werden auch sehr günstig produziert. Und da hoffen wir eben auch darauf, die auch in Massenproduktion fertigen zu können.
Andere Firmen, wie das Startup Fiberdome Systems im Landkreis Starnberg zum Beispiel, experimentieren mit dünnen Folienstreifen, in denen sich die Rotoren der Drohnen verheddern und dann abstürzen sollen. Neben solch technischen Lösungen arbeitet die Politik zeitgleich an Gesetzesanpassungen, die sowohl die Zuständigkeit als auch die Möglichkeiten der Polizei und der Bundeswehr regeln und erweitern sollen, bei Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit durch Drohnen einzugreifen. Ende 2025 wurde deswegen ein staatliches Drohnenabwehrzentrum gegründet. Und trotz der bereits vielfältigen Einsatzmöglichkeiten steht die Entwicklung bei Drohnen, auch am Boden und im Wasser, noch immer am Anfang. Gerade der Einsatz von künstlicher Intelligenz und die Kommunikation von Drohnen untereinander könnte immer eigenständiger agierende Schwärme ermöglichen. Diese könnten zum Beispiel bei Erdbeben oder Waldbränden schnell und wirksam autonom gefährliche Einsätze koordinieren und Menschenleben retten. Doch gerade im militärischen Bereich können sich schnell ethische Fragen nach der Entscheidung über Leben und Tod stellen. Zumal, wenn diese autonom eine Maschine treffen soll. Und eine bindende internationale Vereinbarung über autonom agierende Waffensysteme gibt es bisher nicht. So bewegen sich Drohnen vor dem Hintergrund einer immer schnelleren technischen Entwicklung auch immer stärker im Spannungsfeld zwischen Lebensretter und Kriegsgerät. Wolfgang Zehentmeier befasste sich mit der immer rasanter voranschreitenden Entwicklung von Drohnen. Fanden Sie diese Podcast-Folge interessant? Möchten Sie gerne mehr über Technikgeschichte erfahren? Da können wir Ihnen zum Beispiel unsere Radio-Wissen-Folge zum Hubschrauber empfehlen. Oder unseren Beitrag zur Geschichte der Flugzeuge, der genau erklärt, warum sie oben bleiben. Die Links zu diesen und weiteren Hörtipps finden Sie in den Shownotes.